Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik aufs Ohr. Heute haben wir mal wieder ein ganz spezielles Thema, nämlich heute sprechen wir über Instandhaltung der Zukunft. Und zwar in einem ganz besonderen Bereich, nämlich im Bereich Bahntechnik. Um was es da genau geht, das werden wir gleich erfahren von Lennart Wilms. Lennart Wilms ist bei der ITK Engineering GmbH und da zuständig für den Bereich Business Development Bahntechnik. Hallo Herr Wilms, herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass wir sprechen und ich würde direkt mal mit der ersten Frage starten und den Begriff klären. Und was versteht man denn eigentlich unter Smart Maintenance und welche Herausforderungen und Chancen sind damit verbunden?
Ja, vielen Dank erstmal noch für die Einladung von meiner Seite. Ja, zum Thema Smart Maintenance generell unterscheidet man ja in Themen wie Condition-Based Maintenance oder Predictive Maintenance. Wir fassen das oft unter dem Überbegriff Smart Maintenance zusammen. Wenn man jetzt Richtung Condition-Based Maintenance denkt, ist es, wie der Name schon sagt, konditionsbasierte Wartung. Das heißt, man guckt auf den aktuellen Zustand einer Komponente und darauf basierend, wie dieser Zustand im jetzigen Niveau ist, passt man eben seine Wartung an. Bei Predictive Maintenance schaut man dann eben mehr in die Zukunft. Das heißt, man probiert die Wartung zu prädizieren, also nach vorne zu schauen und errechnet hier normalerweise ein sogenanntes Remaining Time of Life. Das heißt, ein Algorithmus oder man probiert aus den Daten hervorzusagen, wie viel Restlebenszeit hat meine Komponente eigentlich noch. Das bringt natürlich die vielen Chancen mit, dass man hier eine optimierte Ressourcennutzung haben kann. Das heißt, man kann Bauteile tatsächlich so lange verwenden, wie es maximal möglich ist. Das heißt, man reduziert einerseits den Wareneinsatz, aber man reduziert natürlich auch den Arbeitseinsatz, da natürlich Wartungsintervalle im optimalen Fall in die Länge gestreckt werden können. Man möchte aber natürlich auch eine höhere Verfügbarkeit erreichen. Das heißt, weniger ungeplante Ausfälle der zu betreibenden, bei uns jetzt natürlich Züge, aber das kann man natürlich auch auf andere Branchen applizieren. Bringt aber natürlich auch viele Herausforderungen mit sich, insbesondere auch an die Daten selber. Das heißt, man braucht eine höhere Datenqualität, nicht zuletzt auch eine hohe Datenverfügbarkeit. Man muss natürlich auch aufpassen, dass die Analysen, die man macht, dann auch die entsprechende Qualität haben, sodass auch weiter Safety gewährleistet ist. Auf Cyber Security muss man natürlich heutzutage auch schauen, können diese Daten oder diese Analysen manipuliert werden, bietet das auch gegebenenfalls neue Angriffsflächen. Und natürlich die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist eigentlich dann auch die Prozesse in der Wartung anzupassen, sodass man nicht nur hier neue Ergebnisse hat, sondern auch tatsächlich im täglichen Doing dann einen Mehrwert dadurch erreicht.
Das ist aber dann wirklich eine starke Veränderung gegenüber, ich sag mal, der traditionellen Wartung, wie man sie bisher gemacht hat. Und hat wahrscheinlich dann für Unternehmen und ihre Betriebsabläufe auch echten Impact, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Normalerweise, ich komme jetzt ja aus dem Bahntechnikbereich. In der Bahntechnik ist es so, dass viele von den Wartungsabläufen oder Wartungszyklen eigentlich heutzutage entweder auf den gefahrenen Kilometern basieren oder auf einer gewissen Zeit. So kennt man es ja durchaus auch in anderen Anwendungsfällen auch. Oder eben natürlich dann, wenn tatsächlich der Bedarf entsteht. Ja, das heißt, Sie kennen es sicher alle, Sie fahren Zug und eine Tür fällt aus, dann hängt da so ein Schild dran, diese Tür ist aktuell defekt. Und dann muss das natürlich bei dem nächsten Mal, wenn dieser Zug dann in der Wartung ist, muss das behoben werden. Und das möchte man natürlich vermeiden. Das heißt, man stellt eigentlich dieses System von einerseits diesen festen Wartungszyklen und diesen bedarfsbasierten Wartung auf eben die Condition-Based Maintenance oder im nächsten Schritt dann auf das Predictive Maintenance um. Ja, wenn das gut funktioniert, dann erreicht man hier natürlich eine bessere Planbarkeit und eine höhere Verfügbarkeit. Aber es ist natürlich eine Umstellung des Konzepts und die Unternehmen brauchen auch ganz neue Kompetenzen. Ja, das heißt, einerseits müssen sie sich sehr gut mit ihren Komponenten auskennen, sie müssen die sehr gut verstehen, sie müssen sehr gut verstehen, was die Daten, die sie dann mit gewisser Sensorik erheben, auch tatsächlich bedeuten. Und sie müssen aber auch Kompetenzen mitbringen, um diese Daten eigentlich auszuwerten. Das heißt, sie brauchen einerseits eine gewisse Pipeline, um diese Daten zu verarbeiten, aber müssen natürlich auch Kompetenzen Richtung Data Science mitbringen, um dann die entsprechenden Analysen zu machen. Wir verwenden da zum Beispiel unser eigenentwickeltes Data Lab, wo wir dann auch schon erste Teile automatisiert durchführen können von solchen Analysen. Aber auch eben dahin braucht man dann eine gewisse Kompetenz, was natürlich eine Veränderung zu der klassischen Kompetenzverwaltung in einem Unternehmen ist.
Ja, bevor wir jetzt vielleicht auf dieses Data Lab zu sprechen kommen, was du erwähnt hast, würde ich gerne nochmal das so ein bisschen vielleicht runterbrechen und praktischer machen, weil ich muss sagen, ich habe jetzt nicht alles so richtig verstanden von dem, was geantwortet wurde. Also ich fand das sehr theoretisch und sehr interessant, aber wie und von wem wird denn quasi Smart Maintenance in der Praxis bei Bahntechnik angewendet? Also wenn man jetzt mal die Deutsche Bahn nimmt, passiert das da konkret?
Ja, also generell ist ein sehr, sehr großes Thema gerade in der Bahntechnik. Das heißt, man redet da über ganz viele unterschiedliche Anwendungsfälle. Aber ich würde jetzt vielleicht mal auf die unterschiedlichen Anwendungsfälle oder Use Cases eingehen, die man so hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Wartung von Türen, oder das heißt, dass Türen gut funktionieren. Das heißt, wir haben eine Tür in einem Regionalzug oder in einem ICE und die sollte ja im besten Fall funktionieren. Wenn die jetzt nicht funktioniert, dann haben sie große Probleme, weil dadurch vor allem auch die Ein- und Ausstiegszeiten sich verlängern, was insbesondere im schnell getakteten Regionalverkehr dann zu großen Problemen führen kann. Jetzt probiert man eben zu erkennen, wann fällt denn meine Tür in der Zukunft aus oder ist auch schon eine Tür ausgefallen. Und im klassischen System, wenn wir jetzt bei der Tür bleiben, ist es so, dass wirklich ein Zugbegleiter einen manuellen Antrag stellen muss. Diese Tür ist defekt, er hängt da ein Schild hin und dieser Antrag geht in die Werkstatt. Ja, und dann wird wirklich eingeplant in der Werkstatt, okay, wenn dieser Zug reinkommt, dann muss ich mir diese Tür anschauen. Und das probiert man jetzt eben auf ein komplett digitales System umzubauen, dass man diese Ausfälle automatisiert erkennt oder im besten Fall schon im Vorhinein erkennt, sodass man eben weiß, dieser Zug kommt rein, ich muss folgende Dinge machen. Das ist jetzt natürlich nicht nur auf Türen beschränkt. Man guckt da im Endeffekt auf alle Komponenten. Da ist die Industrie, glaube ich, gerade auch in so einer gewissen Findungsphase. Welche Komponenten funktionieren gut, welche funktionieren nicht gut? Natürlich alles, was sicherheitskritische Komponenten sind, also wie zum Beispiel Bremsen. Da müssen Sie auch gewisse Regulatorien natürlich erfüllen. Da können Sie jetzt nicht so einfach umsteigen von einer von den festen Intervallen, die Sie haben, auf ein Predictive Maintenance System, sondern das müssen Sie dann natürlich auch nachweisen. Dementsprechend ist es natürlich gerade bei den nicht sicherheitskritischen Komponenten ein bisschen leichter. Und bei den sicherheitskritischen Komponenten wird das eher als Zusatzsystem gemacht, um eben die Verfügbarkeit zu erhöhen. Ja, Türen ist da jetzt ein Beispiel. Man guckt aber auf ganz viele Dinge. Man guckt, also wo es auch viele angesetzt wird aktuell, ist zum Beispiel bei den Weichen. Das heißt, wenn wir Richtung Infrastruktur gucken, bei den Pantheografen. Es gibt ja auch jetzt schon relativ viel Wayside-Sensorik im Bahnsystem. Das heißt, dass man zum Beispiel mit Kameras den Freiraum erkennt. Also gibt es irgendwelche Teile am Zug, die sozusagen rausstehen, die nicht da sind, wo sie sein sollten. Man schaust auf eine Heißlauferkennung. Das heißt, man hat im Endeffekt Sensoren, die Wärmestrahlung detektieren. Da gibt's relativ viele Anwendungsfälle, die schon etabliert sind. Aber man guckt auch auf immer mehr Systeme, Klimaanlagen, die WC-Anlagen. Eigentlich ist man gerade in so einer Phase, dass man sich fast jede einzelne Komponente anschaut und guckt, funktioniert dieses Konzept hier oder eher nicht.
Okay, aber wie viel?
Frag ich ihn jetzt, was ein Pantheograph ist?
Nee, das kannst du machen. Ich habe
also
noch eine andere
Frage.
Was
ist ein Pantheograph?
Das ist im Endeffekt der Stromabnehmer oben.
Wenn Sie den Zug wieder haben, was gelernt. Die, wieder
das
was hätten gelernt.
Wir wissen müssen, oder? Wir sind ja beim VDI. Oh Gott.
Ja, wir können ja nicht alles wissen.
Naja. Also, Entschuldigung. Also, Stromabnehmer.
Ja, genau.
Okay. Aber du wolltest noch was dran.
Ja, genau. Also ich wollte noch mal danach fassen. Also ich habe das jetzt alles so ein bisschen mir besser vorstellen können. Aber wie kann man das auf Personen runterbrechen? Also wie viele Menschen befassen sich sozusagen mit diesen ganzen Datenlagen und diesen Use Cases, was gerade beschrieben wurde? Kann man das so pauschal sagen?
Kann man, glaube ich, pauschal nicht so sagen. Das kommt natürlich sehr stark auf das System an. Mhm. Wenn wir jetzt an dem Türen-Use Case, da haben wir zum Beispiel bei uns selber dran gearbeitet, das sind dann nicht die riesen Teams, die damit arbeiten oder die daran arbeiten. Da sind letztens, waren wir zu zweit oder mit drei Ingenieuren dran. Einfach weil das natürlich ein relativ abgegrenztes System ist. Es gibt natürlich, wenn man jetzt Richtung größere Systeme guckt, also wenn man jetzt Richtung ein Datenmanagement- und Wartungssystem von einem Stellwerk guckt, was eben ein sehr viel komplexeres System ist, dann arbeiten auch wirklich hier große Teams mit teilweise 30, 40 Leuten an solchen Auswertungen.
Ja, mhm. Danke.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses Data Lab Framework, was ITK nutzt und was Sie schon mal erwähnt haben. Können Sie kurz erklären, was ein solches Netzwerk umfasst und wie es die Einführung von Smart Maintenance unterstützt vor allen Dingen?
Ja, das Data Lab Framework, das ist eigentlich eine Entwicklung bei uns aus dem Haus. Wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass es öfters den Anwendungsfall gibt, dass eine Firma eigentlich ein Datenpaket hat, also zum Beispiel eine Datenbank, wo man eben mal angefangen hat, Daten zu speichern. So ein bisschen vor dem Hintergrund, was ja die letzten Jahre propagiert wurde. Daten ist das neue Rohöl. Man muss Daten sammeln. Damit haben jetzt viele Firmen angefangen. Man wusste aber noch gar nicht so richtig, welche Daten, wofür möchte ich diese Daten benutzen. Und das heißt, man hat jetzt hier eine Datenbank liegen und weiß nicht genau, was kann ich denn für Mehrwerte hier rausziehen. Und das Data Lab Framework ist eben genau dafür gebaut, hier teilautomatisiert erste Aussagen treffen zu können, welche Potenziale schlummern denn eigentlich in meinen Daten. Das heißt, wir haben hier automatisierte Algorithmen. Zum Teil arbeiten wir da auch mit KI, die dann eben die Daten einlesen, vorverarbeitet, erste statistische Analysen machen, aber auch eben erste Ausreißererkennungen direkt finden, erste Trendanalysen machen, sodass wir dann eben schauen, okay, wo sind denn hier vielleicht die Mehrwerte und in welche Richtung können wir uns entwickeln?
Mhm. Ja, KI ist jetzt auch das richtige Stichwort. Das hatten wir jetzt auch so als nächstes hier auf dem Zettel. Genau, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in dieser gesamten Analyse und Wartung? Und das kam eben, meine ich, auch schon in Antworten vor, dass ja auch gewisse Skills dafür benötigt werden, ne? Also es muss ja auch angewendet werden. Wie geht das Hand in Hand?
Ja, KI nimmt natürlich eine immer größere Rolle ein. Also in dem Bereich der Datenanalyse kann man ja klassisch mit statistischen Verfahren arbeiten oder auch eben mit KI-Verfahren. Jetzt sind wir sicherlich an einem Punkt, dass KI eben immer mehr in unser aller Leben tritt und auch einfach die Verfügbarkeit höher ist. Ja, das heißt, wenn man sich mal so die üblichen Tools, Bibliotheken anschaut, hat man heutzutage natürlich überall eigentlich Unterstützung von KI-Methoden. Das war vor 10, 15 Jahren noch anders, auch vor 5 Jahren war das noch anders. Und es gibt auch einfach mehr Leute, die sich mit den KI-Methoden immer besser auskennen, vielleicht auch weniger Leute, die sich mit den statistischen Methoden gut auskennen. Das ist sicherlich ein Grund, aber es gibt auch eben Anwendungsfälle, insbesondere wenn man von sehr großen Datenmengen spricht, wo KI einfach große Vorteile mit sich bringt. Aber es gibt auch Anwendungsfälle, wo statistische Analysen weiterhin die Nase vorn haben und auch sicherlich immer die Nase vorn haben werden. Generell ist es ja so, man erstellt eine Analyse und diese läuft dann im Betrieb immer automatisiert ab. Ob das jetzt ein KI-Modell ist oder nicht, ist erstmal eigentlich egal. Das heißt, ich entwickle oder die Data Scientists entwickeln dann ein Modell und dieses Modell wird dann immer auf die aktuellen Betriebsdaten angewendet und dann eben die Zielvariable im Endeffekt ausgerechnet. Wenn wir jetzt von Predictive Maintenance sprechen, wäre das dann eben das Remaining Time of Life. Genau, und so läuft eigentlich immer diese Analyse automatisiert im Betrieb dann ab. Wie man aber zu dieser Analyse kommt, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man hier sehr händisch arbeitet oder auch, ob man hier das eben in KI-Tools eigentlich reinwirft und dann eben natürlich hier ja schon viele Vorschläge automatisiert erhält.
Also ich unterstelle mal, dass für eine datengetriebene Wartung auch ein gutes Datenmanagement und wahrscheinlich auch irgendwie eine Datenstrategie Voraussetzungen sind. Was gibt es denn da für Werkzeuge und Prozesse? Also ich denke mal an Handling oder an Anonymisierung der Daten. Was muss denn da alles passieren?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen von den Daten ab, die man jetzt tatsächlich hat. Also was sind das überhaupt für Daten? Sind das eben Bilddaten, haben Sie gerade schon gesagt, oder haben Sie nicht gesagt, aber gerade bei Bilddaten ist natürlich eine Anonymisierung sehr wichtig. Ja, aber es gibt natürlich ganz viel hier so Werkzeuge und Prozesse, die man eigentlich irgendwie handeln muss. Ja, das heißt, es geht eigentlich los, wenn die Daten irgendwie ins System kommen. Ich brauche eine Versionskontrolle. Das heißt, von wann sind die Daten eigentlich? Wie wurden die aufgezeichnet? Dann brauche ich Pre-Processing, also eine Vorverarbeitung. Je nachdem, was für Daten es sind. Wenn es jetzt zum Beispiel Bilddaten sind, könnte man auch über ein Auto-Labeling nachdenken. Das heißt, dass man eben schon erste Labels in den Daten automatisiert erzeugt. Ein Metadatenmanagement ist dann oft sehr, sehr hilfreich. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt vorne eine Kamera und zeichnen ganz viele Bilder auf. Und dann wollen Sie hinterher, haben Sie irgendwie einen Testfall, den Sie testen wollen. Und dafür brauchen Sie nur Daten, die bei Schneefall aufgezeichnet wurden. Ja, und das heißt, da können Sie dann auch schon Metadaten hinterlegen, sodass Sie die dann auch hinterher finden. Ja, das ist halt leichtes. Stellen Sie sich als Anwender vor, Sie geben einfach ein, okay, was möchte ich auf meinen Bildern sehen? Ja, Schnee. Und wenn ich da gute Metadaten hinterlegt habe, dann kommen halt die relevanten Sequenzen. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann müssen Sie jetzt sehr manuell anfangen zu suchen. Dann fangen Sie vielleicht an, eher im Winter zu suchen, weil Sie haben eine Versionskontrolle. Sie wissen jetzt irgendwie, auf welche Daten wann aufgezeichnet wurden. Aber das heißt, wenn man da natürlich ein gutes Metadatenmanagement hat, ist das sehr viel einfacher. Da braucht man Tools, um die Daten zu explorieren oder auch Selektionen zu machen. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Sie wollen nach gewissen Faktoren zum Beispiel die Daten filtern, oder die dann auch irgendwie gut anzuzeigen. Dafür braucht es eigene Tools für das Labeling selber. Wenn es sich um Bilddaten handelt, braucht es eigene Tools. Dann gibt es unterschiedliche Tools für das Training, gerade weil, wenn wir jetzt von künstlicher Intelligenz, also von Machine Learning Modellen reden, für das Training der Modelle gibt es unterschiedliche Tools. Es gibt Tools fürs Hyperparameter-Tuning, also wie passe ich meine Parameter in meinen eigenen Modellen an. Dann gibt es Tools oder Services.
So viele Tools, ne? Das ist ganz schön auf.
Ja, also es ist schon eine sehr lange Pipeline.
Ja, man merkt es.
Ja, das heißt, viele haben sicherlich schon mal irgendwie so ein bisschen mit vielleicht einem kleinen Python-Script rumgespielt und schon mal so ein kleines KI-Tool gebaut. Und das kann man ja eigentlich heutzutage wirklich mit 3 Zeilen Code, können Sie ein kleines YouTube-Video angucken, kann man sich ein kleines KI-Modell zusammenbauen. Wenn man sowas aber wirklich im Produktivsystem haben will, in der kommerziellen Anwendung auf einer großen Skala, dann gehört dann eben doch ein bisschen mehr dazu. Ja, das heißt, ich habe ja gerade schon gesagt, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt sehr viele Tools und wir wären jetzt noch gar nicht fertig. Ja, also die Evaluation von unterschiedlichen Modelle miteinander zu vergleichen, die im Betrieb die Performance zu messen, vielleicht auch die Kosten miteinander zu vergleichen, weil es natürlich auch alles sehr rechenintensiv ist. All hierfür gibt es eigentlich Tools und das kann man auch in so einer End-to-End-Pipeline eigentlich abbilden. Das ist natürlich dann auch was, wo dann eben Unterstützung von außen oft sehr hilfreich ist.
Ja, ich hätte jetzt mal eine provokantere Frage vielleicht und würde die einfach mal zwischendrin stellen. Genau, also jetzt war ja so super viel Rede von Tools und dafür gibt's ein Tool und das und jenes und eigentlich gibt's ja so für mein Verständnis jetzt für alles irgendwie jetzt eine Technik, KI etc. Okay. Ja, aber wenn man jetzt so mal mit der Bahn fährt, so wie ich das jetzt halt auch häufig mache, da funktioniert ja teilweise leider nicht so viel. Oder auch diese Use Cases, die eben angesprochen wurden, da frage ich mich auch Weichenstörung, Türdefekt, keine Ahnung was. Ne?
Klimaanlage kaputt.
Genau, so, da kann man ja doch eine lange Liste finden. Ketzerisch gefragt, funktioniert dann Smart Maintenance nicht oder noch nicht richtig oder kann man das so nicht sagen?
Ich denke, so kann man das nicht sagen. Also natürlich stimmt es, dass es in der breiten Masse aktuell nicht ausgerollt ist. Es geht ja natürlich darum, also gerade das System Bahn ist halt unglaublich groß und komplex und man kann jetzt nicht alles von heute auf morgen umstellen. Also es gibt ja, es gibt einfach sehr viel unterschiedliche Infrastruktur. Das heißt, gerade im Bahnsystem, sie haben ja unglaublich lange Laufzeiten. Ja, das heißt, es gibt in Deutschland teilweise Strecken, da ist wirklich Infrastruktur noch verbaut, die ist 100 Jahre alt. Oder alleine, zum Beispiel, ich wohne jetzt in Karlsruhe, wenn Sie in Karlsruhe mal schauen, wie unterschiedlich alt die Straßenbahnen sind, die hier fahren, da reden Sie einfach über ein sehr großes Spektrum. Und natürlich, die neuen Bahnen, die jetzt gekauft werden, die senden schon mehr Daten. Und da haben sie natürlich dann auch viel mehr Potenziale, in diese Richtung zu gehen. Aber es gibt ja auch noch alte Bahnen, die unterwegs sind. Und so ist es natürlich überall. Es ist einfach ein sehr heterogenes System. Deshalb ist es keine Veränderung, die von heute auf morgen passieren wird.
Ich würde noch mal gerne kommen, oder nicht noch mal, sondern überhaupt mal kommen auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine bei dieser ganzen rasenden Entwicklung, die wir da gerade erleben. Und wo spielt da der Mensch bei der datengetriebenen Instandhaltung eine Rolle? Wie sieht diese Rolle denn künftig aus? Da wird sich doch wahrscheinlich einiges ändern.
Da wird sich sicherlich einiges ändern, aber ich denke, man muss jetzt überhaupt keine Angst haben, dass da irgendwie Arbeitsplätze wegfallen oder dass der Mensch da eine kleinere Rolle einnehmen wird. Im Gegenteil, ich denke, wir brauchen weiterhin Experten, die sich extrem gut mit den einzelnen Komponenten und Systemen auskennen, weil da ist ja auch die große Gefahr. Also wenn man jetzt, Sie haben ja eben jetzt viel Richtung KI auch nachgefragt, wenn man jetzt einfach einem KI-System blind vertrauen würde, da ist, glaube ich, auch eine große Gefahr, weil also das passiert auch in Deutschland aktuell überhaupt gar nicht, dass man jetzt einfach sagt, okay, ich vertraue jetzt solchen KI-Systemen, meine Wartungszyklen zu berechnen oder vorherzusagen, sondern das muss man natürlich extrem gut nachweisen, ja, weil insbesondere im System Bahn ist natürlich, wenn da Unfälle passieren, haben die ganz massive Konsequenzen und da auch weiter die richtigen Experten, Ingenieure und Ingenieurinnen zu haben, die da drauf gucken, die das bewerten, welche Systeme funktionieren, für welche Anwendungsfälle. Da werden wir weiter ganz, ganz starken Einfluss vom Menschen haben. Und da sehe ich auch nicht, wie das in der Zukunft sich ändern wird.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Ressourceneffizienz und Umweltbelastung. Ist ja auch vor allem im Bereich Mobilität ein wichtiges Thema. Und ja, da wäre unsere Frage, wie denn auch datengetriebene Wartung die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen unterstützen kann.
Ja, generell kann datenbasierte Wartung natürlich auf Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Eben wenn ich meine Wartungszyklen optimiere, dann habe ich natürlich auch einen geringeren Materialeinsatz. Also das liegt ja natürlich in der Natur der Sache, dass wenn ich einen Teil oder eine Komponente vielleicht länger im Feld lassen kann, als ich sie sonst im Feld gelassen hätte, dann habe ich hier eben eine optimierte Ressourcenauslastung und natürlich auch, wenn ich geringere Ausfälle habe und damit eine erhöhte Verfügbarkeit, auch das führt wieder zu einer geringeren Ressourcenbelastung in Summe, einfach weil ich natürlich die Ressourcen, die da sind, besser und optimal nutzen kann und dann auch, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Flotte von, sagen wir, 100 Fahrzeugen und Sie haben einfach eine höhere Verfügbarkeit, dann können Sie vielleicht Ihre Flotte auf 97 Fahrzeuge oder auf 95 Fahrzeuge reduzieren. Das heißt, auch hier erreichen wir da einen Mehrwert und das kann man natürlich auch gut messen. Also wenn man da natürlich auf einzelne Komponenten guckt, können Sie das eigentlich perfekt messen, wenn Sie Ihre statistischen Zahlen von bevor sie so ein System eingeführt haben, natürlich nehmen und dann vergleichen mit, was haben sie für Raten danach. Und das heißt, da haben sie auch eine schöne Messbarkeit, wie da eigentlich die Nachhaltigkeitsziele erfüllt werden können.
Jetzt haben wir gerade über Optimierung gesprochen und über Ressourcenschonung. Ich würde es gerne mal umdrehen. Was ist denn mit dem Wert dieser Daten bei der Anwendung möglicherweise nicht nur zum Thema Wartung, sondern auch neue Geschäftsfelder?
Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Feld. Und da tut sich gerade natürlich extrem viel. Es kommt ja auch gerade der EU Data Act ins Spiel, der Ihnen ja eigentlich sagt, dass Sie die Daten auch anderen zur Verfügung stellen müssen. Und da erwarte ich schon, dass neue Geschäftsfelder hier in den nächsten Jahren entstehen. Ist da gerade in der Industrie, wird auch so ein bisschen geschaut, welche Daten werden geteilt, welche Daten werden nicht geteilt. Ich nehme aber auch generell ein sehr positives Bild da, dass eigentlich ganz viele Leute bereit sind, diese Daten zu teilen. Und ich bin mir sicher, dass man davon mittelfristig profitieren wird, dass hier neue Geschäftsfelder entstehen werden, dass man natürlich auch neue Services irgendwie anbieten kann, wenn eben jemand sagt, er hat ein gutes Tool, um halt auf einer Komponente die Wartungszyklen zu verbessern, dass man das dann in Zukunft über halt Shared Services auch irgendwie vermarkten kann. Und ich denke, da werden auch noch neue Geschäftsfelder entstehen, die wir vielleicht heute noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Einfach, wenn wir da eine hohere Konnektivität der Daten haben, worauf der EU Data App ja eigentlich abzielt, da bin ich mir sicher, dass da noch viel in Zukunft auf uns zukommen und dass da auch ganz neue Betätigungsfelder für bestehende, aber auch neue Firmen entstehen werden.
Apropos Überleitung, passt jetzt ganz schön zu der nächsten Frage, wenn wir ein bisschen mal in die Zukunft schauen. Ja, wie wird sich denn der ganze Bereich in den nächsten so 5 bis 10 Jahren entwickeln und welche Technologien werden da vermutlich den größten Einfluss haben?
Ich denke, der Bereich wird sich sehr positiv entwickeln. Ich denke, es wird ein immer größeres Thema werden, auch tatsächlich in der Anwendung. Ich sehe selber, dass sich mehr und mehr Menschen für das Thema eigentlich interessieren. Wenn man da so auf die Fachkonferenzen guckt, die sind 2024 deutlich größer gewesen als noch vor 3, 4 Jahren. Das heißt, einfach ein sehr starkes erhöhtes Interesse in der Industrie. Und das ist klar, ganz klar, wo da die Reise eigentlich hingehen wird. Dazu kommt natürlich, wir hatten es eben angesprochen, dass wir eben dieses System Bahntechnik haben, wo Schritt für Schritt neue Komponenten oder neue Infrastruktur, neue Züge angeschafft werden, die dann natürlich auch ganz andere Voraussetzungen haben, wie viel Daten hier eigentlich zur Verfügung gestellt werden. Und das heißt einfach, die Datenverfügbarkeit in den nächsten Jahren wird eben massiv steigen. Dazu kommt, dass ich auch sehe, dass eigentlich eben schon so dieser Mindswitch bei vielen Unternehmen schon stattgefunden hat, dass Leute auch neue Talente einstellen, die eben Kompetenzen hier vielleicht in Richtung Datenauswertung oder Software mitbringen und dass eben da auch dann einfach mehr in den Firmen passieren kann. Und als dritten Treiber sehe ich dann auch weiterhin das Thema KI. Die Verfügbarkeit wird einfach höher. Die Leute arbeiten damit selbstverständlicher. Und die Systeme werden auch günstiger und etablierter, sodass auch da sicherlich immer mehr zum Einsatz kommen wird. Und deshalb bin ich mir eigentlich sicher, dass die Industrie weiter in diese Richtung gehen wird, ganz massiv. Vielleicht nicht für alle Fälle, nicht für alle Anwendungsfälle. Es gibt vielleicht auch Anwendungsfälle, wo man sagt, ja, hier funktioniert das nicht, oder ist halt zu komplex. Also ich bringe mal gerne das Lotto-Beispiel. Wir kennen zwar alle Lottozahlen der letzten 50 Jahre, trotzdem kann Ihnen keine KI die Lottozahlen vom nächsten Wochenende vorhersagen. Das heißt, es gibt halt auch einfach schön, ne? Anwendungsfälle. Es gibt auch einfach Anwendungsfälle, wo man die Zukunft nicht ganz vorhersagen kann. Ja, oder es ist einfach so komplex ist, dass man sich damit auch heutzutage schwer tut. Und im Endeffekt, das ist ja auch genau beim Lotto der Fall. Auch da könnte man theoretisch irgendwie simulieren, wenn ich den Ausgangszustand der Kugeln kenne. Aber es ist eben so komplex, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und genau solche Fälle gibt es natürlich in technischen Systemen auch.
Okay, ich treibe es jetzt nochmal auf die Spitze und würde gerne die letzte Frage loswerden, die da heißt, was würde denn der Experte Unternehmen raten, die gerade so am Anfang stehen, von dieser datengetriebenen Wartungsstrategie schon gehört haben? Was sollten die tun, um nicht gleich vielleicht zu doll loszuschießen?
Ich würde eigentlich zwei Punkte den Unternehmen mitgeben. Ich würde einerseits sagen, starten Sie mal mit einem kleinen Piloten. Fangen Sie mal an, ins Doing zu kommen. Nehmen Sie sich einfach mal ein Beispiel her, wo Sie sagen, da habe ich gute Voraussetzungen, da habe ich vielleicht auch schon erste Daten und da ist auch ein tatsächlicher Schmerz da. Und da gucke ich einfach jetzt mal ganz unkompliziert rein. Vielleicht mit einer ganz kleinen Analyse, kann ja einfach nur 2 bis 4 Wochen dauern. Man guckt einfach mal rein, was sind da für Potenziale, was könnte ich mal machen, um vielleicht mal so erste Erfahrungen zu machen. Ja. Und das Zweite ist dann aber, sich vielleicht auch gleichzeitig schon mal so ein bisschen das Bigger Picture zu überlegen, also zu gucken, wie soll denn meine Datenstrategie aussehen? Was muss ich denn vielleicht auch für Weichen im Unternehmen stellen, um jetzt strategisch eher dahin zu kommen, mit Daten gut arbeiten zu können? Und da auch zu schauen, okay, was gibt es vielleicht für rechtliche Rahmenbedingungen? Worauf muss ich denn auch achten? Was gibt es vielleicht auch für Einschränkungen Richtung Cybersecurity? Wo sollte ich vorsichtig sein? Was kann man aber auch machen, um da so ein Unternehmen richtig auszurichten? Das heißt, dass man das halt nicht aus dem Auge verliert, dass man so ein bisschen schon ans Bigger Picture denkt, aber erstmal mit einem kleinen, konkreten Anwendungsfall anzufangen.
Okay, ja, super.
Sehr gut. Ja, also ich fand, das war total inhaltsgeladen und super spannend. Und ich hoffe, dass wir für euch da draußen einen guten Überblick geben konnten und jeder für sich so ein bisschen was auch mitnehmen kann.
Genau, und wer noch mehr über ITK und über den Herrn Wilms wissen möchte,
ja,
und überhaupt über dieses Thema Smart Maintenance, der schaut einfach in unsere Shownotes. Da stehen eine Menge Informationen drin, zusätzliche Links und so weiter und so fort. Also schaut nach und holt euch die Infos dort ab.
Ja, und ansonsten, wenn es Themenvorschläge gibt, Kommentare, Fragen zur Folge, entweder an podcast@vdi.de schreiben oder direkt die Folge kommentieren.
Genau, wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt und wir versprechen auch, dass jeder und jeder...
Deine Versprechung immer.
Ja, ich verspreche halt gerne. Und gerade so jetzt um diese Zeit ist ja so Versprechenszeit.
Das stimmt.
Ne? Da kriegt auch eine Antwort.
Ja, auf jeden Fall. Nein, das machen wir.
Genau.
Ja, herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag auch danke. Danke, Herr Wilms, und macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Technik aufs Ohr.